Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir stellen euch wieder die Nachrichten der Woche vor, was wieder rund um Anime passiert ist und ein bisschen Manga und sonst was noch so für wilde Dinge in der Welt der Anime passieren. Wir können uns wieder über NFTs lustig machen dieses Mal. Wir haben wieder neue Staffeln. Aber wir haben auch ganz große One Piece News dieses Mal, die wahrscheinlich auch die meisten One Piece Fans, schätze ich mal, schon mitbekommen haben. Aber natürlich kennt ihr noch nicht unsere wichtige Meinung dazu.
Ja. Ich meine, wenn eine Ära zu Ende geht, dann muss der Senf dazu.
Ja. Aber bevor wir zu One Piece kommen, kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Richtig, diesmal keine Updates aus Deutschland, nichts passiert. Also es gab wieder, natürlich haben wieder Magazine für nächstes Jahr bereits ihre ersten Manga und so vorgestellt, die sie rausbringen werden. Aber das ist ja dann eh in der Monatsvorschau, wenn es soweit ist. Also.
Jo.
Dann kommen wir also, wie gesagt, zu den neuen Anime-Ankündigungen. Einmal ist noch angekündigt worden, eine komplett neue Anime. Es ist keine neue Staffel zu irgendwas, sondern einfach eine Adaption zu A Gentle Noble's Vacation Recommendation. Eine Light-Novel-Reihe, die auch an dem Tag, wo wir das hier gerade aufnehmen, am 15. Oktober kommt im Japan das 19. Volume raus. Also schon einiges da an Büchern dazu für die japanischen Fans.
Ui.
Und das bekommt eine Anime-Adaption. Die ist jetzt angekündigt worden, noch nicht mit großen Infos oder so, sondern einfach, dass das kommen wird. Die Serie hat anscheinend gerade 1,5 Millionen Bände im weltweiten Umlauf. Es wird unter anderem in den USA auch von Tokyo Pop rausgebracht. Und es geht um einen, ja, wie es im Titel steht, einen Nobelmann, jemand von blauem Blute, der sich plötzlich in einer Stadt wiederfindet, die aussieht wie seine Heimat, aber dann sind da doch Dinge anders. Und er stellt fest, dass er irgendwie in einer Parallelwelt gelandet ist. Von einer Fantasy-Welt in der anderen gelandet. Oh, und in dieser neuen Fantasy-Welt möchte er jetzt auf Abenteuer gehen, organisiert sich einen Bodyguard und geht auf Abenteuer.
Geht er auf Abenteuer oder geht er auf Urlaub?
auf Abenteuerurlaub.
Abenteuerurlaub, alles klar. Weil als ich den Titel von dem Ding gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, das wäre so eine Art von Entspannungsgerät, so eine Entspannungsgeschichte mit ein bisschen Humor, vielleicht so wie dieses, wie hieß das eine Ding, wo der Drachen auf Haussuche geht?
Ja.
Also, ich glaube, so hieß
das. Das war sogar der Name.
Ja.
klingt nett, müssen wir mehr dazu sehen. Da ist halt jetzt nur angekündigt.
Alles klar.
Was wir aber noch haben, auch eine Ankündigung, die mich sehr freut, ist Kowloon Generic Romance. Ist ein Manga von der Mangaka, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Von After the Rain. Der Manga, den sie oder er danach gemacht hat. Und der bekommt jetzt einen Anime. Und auch ein Live-Action-Film. Wird beides in Japan nächstes Jahr rauskommen, 2025. Und ja, ist eben eine Romanze, eine Liebesgeschichte, die in Kowloon spielt. Also der, dem Gemisch aus Gebäuden, das in Hongkong mal existierte und abgerissen worden ist in den 90ern.
Ah ja, aber das ist die verbotene Stadt in Kowloon. Kowloon ist ein ganz großer Stadtbezirk. Ne? Das ist in Hongkong, das ist ein großes Ding.
Ja, also finde ich interessant. Also es spielt halt in der Kowloon Wall City, also das ist dieses Riesending.
Echt?
Ja, das spielt in diesem Riesending.
Okay, spielt es in der Vergangenheit also.
Ja, und das finde ich als Setting einmal schon mal ziemlich cool. Ich mag diese Kowloon Wall City sehr als Setting. Das sieht man ja in sehr vielen Horrorgeschichten. Und ich finde es tatsächlich mal schön, das mal nicht in einer Horrorgeschichte zu sehen, sondern halt in einer Romanze. Und die wird dir dann sicherlich, wie man es auch von After the Rain schon gewohnt ist, einen etwas ja, ruhigeren Ton mit sich bringen.
Hoffen wir es. Ich meine, je realistischer er das macht, desto bösartiger wird es. Ich meine, aus dem Film haben wir die Kowloon Walled City noch etwas ja, so abgelichtet. In so Actionfilmen aus den 80ern wie Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme oder mit, da gab es sogar einen Jackie Chan Actionfilm, wo er auch in der Walled City gedreht hat. Das war sogar kurz bevor sie abgerissen wurde. Einige von den Abrissexplosionen da drin sollen angeblich echt sein. Habe ich aber noch nicht nachgeprüft.
Ja, da bin ich mal gespannt auf die Anime-Umsetzung. Wir sehen im Trailer, also es gibt einen 30-sekündigen Teaser, der halt sowohl Zusammenschnitte aus dem Live-Action-Film und dem Anime sind. Da ist noch nicht irgendwie angekündigt, von wem der Anime gemacht wird, was ich sehr schade finde. Von dem Stil könnte ich es auch nicht unbedingt raten, aber ich glaube nicht, dass es nochmal Wit Studio macht wie After the Rain. Aber ja, also finde ich interessant, wie das Setting halt so zu sehen. Man sieht halt auch so, wie sie da halt so mitten zwischen diesen Hochhäusern schon irgendwie da stehen. Das natürlich bei sehr hellem Licht, weil sie irgendwo ganz oben sind, da wo das Licht noch hinkommt. Ja, das finde ich cool.
Ja, ich finde sogar, dass die Realverfilmung viel interessanter wird in der Hinsicht, weil du musst ja die Walled City als Kulisse nachbauen. Das ist nicht einfach so.
Ja, also das ist tatsächlich auch interessant. Das muss man ja dann irgendwie umsetzen.
Ja, interessant. Coole Sache.
Jo. Dann hat eine Mangaka, und zwar Yama Wayama, bekannt gegeben, dass einer ihrer Manga demnächst eine Anime-Adaption bekommen wird. Es gibt aber noch kein Datum oder Projekt oder irgendwas. Also am 17. Oktober, das ist an dem Tag, wo es ist gestern gewesen für euch, ist es enthüllt worden. Wir nehmen das gerade halt jetzt am 15. auf, das heißt, wir wissen es nicht. aber die Mangaka hat bereits in der Vergangenheit eine Anime-Adaption bekommen, und zwar ihr Ona no Sono no Hoshi. Hat von dem Regisseur vom Kaguya-sama Anime eine OVA bekommen, die 2022 rausgekommen ist. Da ging es irgendwie um einen heißen Lehrer auf einer Mädchenschule. Der Rest ihrer Manga sind aber alles eigentlich Boys-Love-Geschichten. Von daher schätze ich mal, wird es ein Boys-Love-Anime sein. Sei denn, sie hat noch irgendwas gemacht, was so wie Ona no Sono no Hoshi kein Boys Love ist. Aber ja, das werdet ihr gestern Erfahrung bekommen haben können.
Das ist
und wir reden
Satz.
Nächste Woche nochmal drüber.
Warum macht man das überhaupt? Warum sagt irgendeine Autorin, ja, einer meiner Manga bekommt eine Umsetzung? Ich sag euch aber nicht welcher. Was soll ich das?
Spannung.
Meine Güte.
Dann haben wir noch einen neuen Cardfight Vanguard Anime namens Cardfight Vanguard Divines Deluxe. Ja. Das ist die 8. Staffel der D-Serie. Der D-Serie von Cardfight Vanguard, die mit Cardfight Vanguard Overdress angefangen hatte in 2021 mit Clamp-Charakter-Designs. Und die 8. Staffel soll jetzt im Januar 2025 kommen. Die letzte Staffel ist ja hier zu Ende gegangen, jetzt hier in der Sommersaison, also die 7. Und wieder mit einer Season-Pause kommt dann halt die 8.
Gute Güte. Woo! Was für ein endlos Projekt.
Dann ist ja auch wievielte Staffel war das von My Hero Academia zu Ende gegangen? Die 7.
Siebte, ja.
Die 7. Staffel von My Hero Academia ist zu Ende gegangen und am Ende ist angekündigt worden, dass 2025 noch eine Staffel kommen wird und das wird die letzte sein. Das wird die Final Season. Der Manga ist ja mittlerweile zu Ende und daher ergibt das ja nur allzu viel Sinn, dass dann auch der Anime demnächst zu Ende gehen wird.
Ich hätte fast schon gedacht, dass diese Saison die letzte wird. Also ich habe nicht wirklich immer nachgeguckt dazu. Ich habe einfach nur den Anime geschaut. Und ja, es ist schon ein heftiger Finalkampf im Laufen, ne? Aber der geht anscheinend noch weiter.
Es wird noch finaler.
Finale ist das Finale.
Ich weiß halt nicht, wie viel noch übrig ist. Keine Ahnung, ob sie nochmal volle 2 Core rausholen können oder ob es nur noch 1 Core die finale Season dann sein wird.
Mhm.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auch noch nicht bekannt gegeben worden irgendwie. Aber das sehen wir ja nächstes Jahr. Da geht's in die finale Runde.
Ich kann es auch nicht abschätzen. Ich müsste jetzt diesmal die hier zu Ende gucken. Ich glaube, ich habe so 18 Folgen oder so geguckt.
Dann haben wir noch den ersten Light-Anime, der eine zweite Staffel bekommt. Wir haben ja über diese Light-Anime hier schon über 2, 3 Ankündigungen, glaube ich, gesprochen. Eine davon war Lockdown Zone Level X. Und basierend auf einem Webroman, der rein aus Chatverläufen geschrieben worden ist und halt irgendwie eine Horrorserie ist. Und da lief die erste Staffel mitten in der Sommersaison. Und ja, genau, ist am 6. September gestartet. Das waren auch, glaube ich, nur so 4, 5 Folgen oder so. Und jetzt ist eine zweite Staffel angekündigt worden. Große Details haben wir dazu jetzt noch nicht und so. Die wird dann wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahres oder so kommen, schätze ich mal. Ich habe das jetzt nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob man das halt irgendwo tatsächlich auf Englisch oder so gucken kann. Ich meine, das wäre ganz interessant, das mal zu sehen, wie das so aussieht.
Ja.
Und für den Verlag oder so scheint es sich so irgendwie zu lohnen, da noch eine zweite Staffel draus zu machen. Oder keine Ahnung, ob sie es vielleicht auch von vornherein so geplant hatten.
Ich meine, beide Trailer, sowohl zur ersten als jetzt zur zweiten Staffel, sehen eigentlich gut aus. Man merkt zwar diesen Stil, ne, dass ein bisschen mehr so Live-2D-mäßig animiert ist, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie nicht effekt- und erfolgreich wären. Also das muss ich auch mal schauen.
Ja, man sieht jetzt auch direkt in der zweiten Staffel im Trailer halt ein Monster auf jeden Fall drin. Der Trailer von der ersten Staffel hatte ja noch nichts irgendwie in dergleichen gezeigt, weil man noch gar nicht wusste, worum es da irgendwie geht. Ich meine, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich fände es schon interessant, das halt irgendwo gucken zu können. Ich gehe mal kurz auf deren YouTube-Account. Ob die da irgendwie auch eine Möglichkeit anbieten, aber das sind auch nur die Trailer von der Firma, die die Serie macht.
Ja.
Ja. Naja. Und dann, Gonzo meldet sich mal wieder, gibt mal wieder ein Lebenszeichen. Hat jemand das Licht im Büro angemacht und auf den Flur gekackt? was sie uns angeboten haben, ja, das hätten sie auch tot bleiben können. Ich meine, Gonzo existiert jetzt im Prinzip in der Form sowieso nicht mehr so wirklich. Die haben 2019 die meisten ihrer Assets an Studio Kai übergeben, was die ja selbst gegründet haben. Und Studio Kai sind jetzt diejenigen, die richtige Anime machen. Und Gonzo, die machen halt jetzt ihren NFT- und Blockchain-Scheiß da irgendwie. Wir haben ja 2021 schon Samurai Cryptos angekündigt. Ein Blockchain- und NFT-Projekt, womit sie dann auch auf den Anime-Conventions und so hausieren gegangen sind. Und zu unser aller Bedauern ist dieses Projekt noch nicht gestorben, sondern ganz im Gegenteil, Gonzo hat jetzt ein Promotional-Video oder Musikvideo oder irgendwie ist es so beides rausgebracht, was man auf ihrem YouTube-Account sich auch angucken kann. Geht 2 Minuten, steht auch PV, also ne, Promotional-Video steht da im Titel. Das heißt irgendwie Samurai Religion. Natürlich ist die Sängerin, die die Titelmusik singt, auch AI. Das ist der nächste Zug, auf den man aufspringen musste. So, wenn man schon in der Scheiße sitzt, dann kann man auch gleich committen, so.
Ja, es ist wirklich volle Kanone.
Es fehlt eigentlich noch, dass der ganze Trailer einfach AI gemacht ist, aber der scheint ja tatsächlich noch gezeichnet zu sein. Regie geführt von Ai Yokoyama, die auch schon Charakterdesigner und Animation Director gewesen ist für Space Battleship Tiramisu. Das war so eine Kurzserie, die Gonzo noch kurz vor ihrem Sterben produziert hat und den Bayonetta Bloody Fate Film. Und dieses Video sind im Prinzip 2 Minuten Stillframes.
Ein bisschen.
So, da passiert nicht viel Bewegung.
Ja, also wirklich, da versucht sich hier immer mit allen möglichen Mitteln durchzuquacksalbern, ne?
Also, ja. Das ist so ein harter Bullshit, einfach. Das ist so traurig, das zu sehen. Gottchen. Ich meine, man sieht ja noch irgendwie in den Charakterdesigns und der Art, wie es gezeichnet ist, irgendwie so ein bisschen diese alte Gonzo-Identität, so wie sie halt Sachen gezeichnet haben in ihren Original-Anime und sowas. Deswegen finde ich das nur umso schade, das hier so verbraucht zu sehen.
Ja gut, also es ist natürlich interessant zu sehen, wie dermaßen das aufs Maul fällt. Ich hoffe, das wird es auch tun, weil das wird dann... Na, es wird keine Warnung sein für die anderen. Also, wer diese Blockchain-Kram versuchen will, der wird das machen. Wer sich da die Hoffnung macht, er kann die Leute damit dran kriegen, der wird es versuchen. Und tatsächlich, wegen der Natur der Menschen, könnte es auch sein, dass es nicht voll aufs Maul fällt, ne?
Also, zumindest jetzt ist das Video seit 6 Stunden online, wo wir das hier gerade aufnehmen, und hat 285 Aufrufe.
Okay.
Also viele Leute haben es noch nicht geguckt, würde ich jetzt mal behaupten.
Okay, das stimmt allerdings schon.
Also sie haben 2 Versionen von dem Lied auch irgendwie hochgeladen, sehe ich gerade. Danach noch, also das ist vor 30 Minuten gerade online gekommen. Ich glaube, eine ist Englisch und eine ist Japanisch, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, wenn es eine AI ist, kannst du es ja einfach machen.
Hm.
Ja, ja. Oh Mann, oh Mann.
Na gut, okay.
Die haben sich einfach echt fett ins Knie geschossen.
Da haben wir jetzt genug Zeit drauf verwendet, auf den Unsinn da.
Ja.
Weg damit.
Kommen wir zu ein paar Updates. Einmal gibt es neue Infos zu dem Gintama-Spin-Off Genpachi-Sensei. Was ja Anfang letzten Jahres angekündigt worden ist, seitdem war es still. Und jetzt auf einem Gintama-Event ist angekündigt worden, dass das im Oktober 2025 rauskommen wird. Es wird auch nochmal den richtigen Trailer zum Jumpfester 2025 geben, das ist ja dann wieder Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten. Es gibt jetzt einen kleinen Trailer, der halt ja nur ein Gag ist, wo auf das Klassenschild drauf gezeigt wird, während Genpachi irgendwas labert.
Das ist aber ein typischer Gintama-Gag, das haben die oft gemacht. Ja,
das haben sie sehr häufig auch in der Serie eben gemacht. Es werden zwischendrin zumindest so ein paar Keyframes gezeigt, was ich ganz nett finde. Also so halt sich in Bearbeit befindbare Keyframes.
Mhm.
Aber ja, bis wir da bekommen wir erst in einer Weile noch einen richtigen Trailer. Und bis wir es zu sehen bekommen, dauert es halt auch noch mal ein Jahr.
Hui, hui, da lasst sich immer Zeit.
Ja. Was wir ein bisschen früher zu sehen bekommen, ist Skate the Infinity, die OVA. Die ist, ich meine, das auch schon ein bisschen her, dass sie angekündigt worden ist. Das war 2022 sogar, da ist die OVA und die zweite Staffel angekündigt worden. Aber jetzt bekommen wir diese OVA zum Glück endlich mal, und zwar am 19. März soll die in Japan auf Disc rauskommen. Am 24. Januar wird sie bereits in 10 ausgewählten japanischen Kinos gezeigt, was ziemlich wenig ist. Dann im März kommt es halt auch schon auf OVA. Ich schätze mal, Crunchyroll oder so werden sich auch nicht zu viel Zeit lassen, das dann auch nochmal rauszubringen. Hm. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr Skate 8 und ich hoffe, dass jetzt der Release der OVA dann bedeutet, dass es auch nicht mehr so lange dauert, bis auch die zweite Staffel rauskommt.
Ja, diese kleine Zusatz-OVA ist ja heute auch selten geworden, ne?
Das stimmt, ja.
Und da ist es, man denkt dann sofort, das wäre irgendwie ein Zeichen für irgendetwas, was in Bewegung wäre, weil es nicht mehr der Standard, das Standardvorgehen, zu jedem so ein paar kleine extra OVAs rauszuballern. Macht man ja nicht mehr, ne?
Nee, das hat man ja früher mal für die Discs gemacht, aber jetzt, wo sich halt die Discs nicht mehr so wirklich viel verkaufen, lohnt sich das ja nicht mehr.
Nee.
Skate Infinity geht weiter, die Skater Boys. Dann haben wir noch einen neuen Trailer zu I've Been Killing Slimes for 300 Years and Max Out My Level, der zweiten Staffel. Die ist ja auch schon vor einer Weile angekündigt worden. Und da ist ja auch komplett das Studio und Team gewechselt. Und jetzt wird in einem neuen Trailer angekündigt, dass die zweite Staffel dann im April 2025 kommen wird.
Ach ja, beschaulicher Unsinn.
Ja. Dann haben wir auch noch neue Infos zu Windbreaker. Da wird die zweite Staffel ebenfalls im April 2025 zu sehen sein. Wieder mit dem gleichen Team von der ersten Staffel. Ja, Trailer ist eigentlich auch wieder ganz stilistisch schön irgendwie gemacht. Das neue Charakterdesign, was da gezeigt wird, finde ich irgendwie ganz cool. Ist so ein großes Mädel, glaube ich.
Ich glaube, das ist eine Lady. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich sollte es eigentlich wissen.
Wird von einem Kerl synchronisiert.
Ich bin ein bisschen angefixt von Windbreaker. Ich mag die Serie sehr.
Also, ich finde das Design interessant. So trägt halt auch ein Rock, sieht halt aus wie eine Dame, wird von einem Kerl synchronisiert. Vielleicht ist es irgendwie eine Transperson oder sowas. Oder, ne, wie man es aus japanischen Medien kennt, doch einfach ein bisschen gespielt mit Geschlechternormen. Was jetzt gleichzeitig noch angekündigt worden ist, ist ein Videospiel zu Windbreaker. Da gibt es auch schon einen ersten Trailer zu. Mehr Details sind dazu noch nicht wirklich veröffentlicht worden. Man sieht in dem Trailer halt, ne, die Boys sich mit 3D-Modellen gegenseitig aufs Maul hauen. Das ist auch teilweise schön in Szene gesetzt, finde ich. Ich kann daraus halt noch nicht wirklich sehen, ob das jetzt ein Gacha-Spiel ist oder ist das ein normales Singleplayer-Spiel, was ich einmal kaufe und dann habe ich Spaß damit.
Ja, ist schwer zu sagen. Es gibt halt den Eindruck von so 0815 schonen Computerspiel, ne? So einem schonen Anime-Game. Aber sie hätten im Endeffekt ohne Probleme so ein Yakuza-Light draus machen können. Weißt du, wo du durch
ja,
den Stadtteil...
Ja, man könnte ein Yakuza-artiges Spiel draus machen, ja. Shenmue, man könnte ein Fighting-Game draus machen, ist eigentlich alles möglich. Ja. Es sieht so ein bisschen aus, als würde man in der Open World rumlaufen können, zumindest sind so Shots drin in dem Trailer, die das so ein bisschen suggerieren.
Ja.
Ja, also da weiß ich halt auch noch gar nicht. Es wäre halt cool, ne, sowas als ein vernünftiges Videospiel zu bekommen und nicht als Gacha-Spiel.
Ja.
Bin ich immer dafür. Ja. Dann kommen wir zu der großen One Piece News. Es ist soweit. One Piece. Uiuiui. Das haben wir auch noch nicht erlebt. One Piece wird Pause machen. Und das eine ganze Weile. Jetzt Ende Oktober wird die letzte Folge für eine Weile ausgestrahlt. Und dann soll es erst im April weitergehen.
Meine
Im April Gott. Nächsten Jahres.
Der Dinosaurier, der letzte der endlos dauerschonen Anime, hat sich gesagt, nö, wir müssen jetzt auch mal Pause machen. Also.
Ja, das ist im Fall von One Piece, also mir fällt es jetzt nicht ein, dass das schon mal groß passiert wäre. Wir hatten halt einmal sowas wie eine Monatpause oder so, als Toei gehackt worden ist. Aber jetzt irgendwie gleich fast ein halbes Jahr ist ziemlich erstaunlich, dass sie einfach mal ein halbes Jahr jetzt Pause machen. Es wird natürlich, wird es in der Zwischenzeit nicht nichts geben, sondern was angekündigt worden ist, ist unter anderem One Piece Fan Letter ist ein Special, was die Woche nach der letzten regulären Episode ausgestrahlt wird. Ist ein Kurzfilm von Megumi Ishitani, die unter den One Piece Fans auch sehr hoch gehalten wird, weil sie halt einige Openings und Episoden Regie geführt hat, die wohl ziemlich gut sein sollen. Ich habe halt keine Ahnung von One Piece, deswegen kann ich das nicht weiter kommentieren und ich sehe auch nicht, dass sie großartig was anderes abseits davon gemacht hat. Aber ich, so wie ich das mitgekriegt habe, ist sie bei One Piece Fans halt relativ beliebt als Staff an der Serie. Und was dann auch noch angekündigt worden ist, ist ein Remaster von dem Fishman Island Saga Arc.
Ja, ja, die sind eigentlich immer super. Diese ganzen Zusammenfassungsvarianten der einzelnen One Piece Geschichten, die sind weitaus besser von der Erzählgeschwindigkeit. Das ist das, was ich immer Leuten empfehlen würde, wenn man keinen Bock hat, in die Fernsehserie reinzugehen. Ich meine, wer hat da schon Bock? Guckst mal auf 1000 Episoden und dann rennst du schreiend weg.
Also dieses Remaster, diese Fishman Island Saga, das waren 58 Folgen in der TV-Serie. Die sollen jetzt runtergekürzt werden auf 21.
Mhm.
Die werden dann halt ausgestrahlt, bis es dann halt mit One Piece regulär weitergeht. Und gleichzeitig sind da auch die Shots angepasst worden. Also man hat teilweise komplett neue Keyframes gezeichnet, man hat die Schatten in den meisten Shots überarbeitet. dickere Outlines hinzugefügt, generell halt mehr Schattierungen, mehr Linien, neue Lichteffekte, das sieht man in so einem, also es gab so einen Stream auf dem offiziellen One Piece Account, da in dem Stream nach so 5,5 Minuten ungefähr, da zeigen sie dann Vergleichsbilder zwischen der alten Version auf der linken Seite und der neuen Version auf der rechten Seite, wo man dann schon deutliche Unterschiede erkennen kann. Ja, ja, finde ich interessant.
Coole Sache. Das funktioniert aber auch nur, weil halt die Leute, die One Piece machen, seit Ewigkeiten das Ding mit Vektoren produzieren. Also nicht einfach nur Pixel. Das ist viele von den Animationsstudios, die arbeiten ja noch immer altmodisch. Das ist eingescanntes Pixelzeugs, ne? Das ist Papier eingescannt und dann verarbeitet. Aber die sind ja von Anfang an digital und deswegen können die das auch ohne größeren Aufwand nachbearbeiten und sieht trotzdem gut aus. Also, ey, das irgendwie, das wäre noch richtig cool, wenn sie das jetzt machen, dass sie öfters mal Pausen einlegen und in der Pause einfach alte Story-Arcs in kürzerer Fassung rausbringen. Das ist ja dann irgendwann mal alle Story-Arcs in kurz haben und dann du die Kurzfassung von One Piece gucken kann, die dann halt nur, in Anführungszeichen, 500 Episoden lang ist.
Ja, also mal aus 1000 Episoden mal eben 500 gemacht, das wäre schon ganz cool irgendwie. Ja, ja, also finde ich eine schöne Sache eigentlich, ist ja auch ganz cool für die One Piece Fans, die kriegen dann trotzdem immer noch Zeug, während das jetzt Pause macht, die können sich einen alten Arc nochmal angucken, jetzt in verbesserter Fassung quasi. Ja. Das ist doch eine schöne Sache eigentlich. Jo. Da haben die Fans Futter, bis es halt weitergeht. Und dann habe ich mir beim letzten Mal die Frage gestellt, als wir über die Ankündigung von der dritten Staffel von Ushinoko gesprochen haben, wie lang kann das eigentlich noch weitergehen? Und einen Tag später, einen Tag nach unserer Aufnahme, kam die Antwort. als ob sie zugehört hätten hier. Und zwar wird Ushinoko zu Ende gehen. Das 166. Kapitel wird das letzte sein und am 14. November rauskommen in der 50. Ausgabe vom Weekly Young Jump. Dann wird das letzte finale Buch, wird dann, also wo die ganzen Kapitel zusammen komprimiert sind in ein Buch, wird das 16. Band sein. Das wird am Japan am 18. Dezember rauskommen. Dann ist es tatsächlich vorbei. Mit dem, den Schmerzen im Idol-Business.
Ja, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie das im Verhältnis steht zu dem Anime, wie viel davon umgesetzt ist in zwei Staffeln und wie viel die dritte Staffel umsetzt. Es kann trotzdem sein, dass du noch deine vierte Staffel bekommst, wer weiß, ne?
Ich denke auch, also wenn ich das hier sehe, Staffel 1 ungefähr bei Kapitel 40 geendet. Ich schätze mal, Staffel 2 wird ja dann ähnlich lang sein. Und dann hätten wir halt noch, dann haben Staffel 1 und 2 im Prinzip die Hälfte jetzt adaptiert.
Ja, da wird wahrscheinlich noch eine fette ankommen.
Ja. Oder sie machen die dritte direkt 2-Kur. Das könnten sie theoretisch auch machen.
Ja, theoretisch, ja.
Ja, ich meine, Dinge sollen enden, wenn sie am schönsten sind.
Ja, schon.
Ja, das sollte man sowieso, gerade sowas sollte man ja nicht unendlich in die Länge ziehen. Ja.
Eigentlich mag ich das, ne, wenn Mangas in einem ordentlichen Verhältnis zu Ende gehen. Ne? Es gibt ja einige Storys, die schaffen es wunderbar, in 10 bis 20 Bänden ihre Geschichte zu erzählen. Und das wird jetzt halt 16 werden. Passt. Einwandfrei. Exzellent.
Absolut. So, es ist ja nach, also so eine meiner Lieblingsszenen in Bakuman ist halt, wo sie ihren einen Manga, der ein Jahr lang gelaufen ist, bewusst einfach dann beenden. Und man dann diesen Zusammenschnitt auf die LeserInnen bekommt, die alle so schockiert sind. Was? Ist jetzt zu Ende? So, was? Ein Manga im Shonen Jump, der freiwillig nach einem Jahr endet?
Jo.
Ja. Und dann haben wir noch eine Live-Action-News, denn wir bekommen ja einen Live-Action-Film zu Voltron, den Amazon produziert, beziehungsweise MGM Studios, was von Amazon aufgekauft worden ist. Und Anscheinend soll Henry Cavill mitspielen.
Hm.
Also unser Witcher und unser Superman, der wird jetzt zum galaktischen Krieger.
Ja, ich meine, es hat sich rumgesprochen, dass er ein totaler Nerd ist und
ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt Typecasting ist oder was anderes. Ich habe keine Ahnung.
Finde ich eine witzige Angelegenheit. Shooting soll wohl anscheinend jetzt in diesem Herbst beginnen in Australien.
Hm.
Dann wird es nicht länger noch als 1-2 Jahre dauern, dass wir diesen Film auch tatsächlich bekommen.
Hm.
Wenn jetzt nichts schief geht.
Ich weiß nicht.
Gedrückt.
Ich habe keine Ahnung, was sie da anstellen. Amazon ist ähnlich wie bei Netflix. Sie machen oft eher mittelmäßiges Zeug und ab und zu mal ist was Gutes dabei. Natürlich haben sie viel Geld, das da fließt, aber das allein hilft nicht, ne?
Ja. Gut. Wir haben noch einiges so abseits vom Rest in den Nachrichten. Und leider müssen wir mit einer Todesmeldung anfangen, die in den japanischen Nachrichten die Woche auch ziemlich um die Runde gegangen ist. Und zwar die Synchronsprecherin Nobuyo Oyama ist im Alter von 90 Jahren gestorben an Altersschwäche. Und das war jahrelang die Synchronstimme von Doraemon.
Mhm.
Vom Anfang an in 1979 bis 2005 hat sie Doraemon gesprochen und später ist sie in Specials und so zumindest auch nochmal aufgetaucht als die Stimme von Doraemon. Und ja, war auch schon lange, auch in den Anfangszeiten von Anime im Prinzip mit dabei, hat im ersten Jahr von Sasae-san einen der Nachbarskinder gesprochen. Und auch einen der Hauptfiguren in Zambot 3, einer Mecha-Serie von Tomino, die vor Gundam kam.
Jo, sag mal, sie wurde Synchronsprecherin, bevor Animes angefangen hatten, ne? Ja, war doch, ja, im Endeffekt schon. Haha, ist das krass. Also ja, die kommt im Endeffekt aus einem anderen Bereich und hat dann halt bis mit der Zeit gegangen. Hm?
Ja, einige Leute heutzutage aus dem Anime-Fandom kennen sie vielleicht als die Stimme von Monokuma in Danganronpa, wo sie dann 2016 im Franchise erst ausgestiegen ist aufgrund von Krankheit. Ich weiß nicht, ob 2016 der zweite Teil schon draußen war, aber auf jeden Fall ist sie halt als Monokuma im ersten Danganronpa und in der ersten Danganronpa-Serie zu hören.
Meine Schnute. Ja, die hat trotz Krankheit noch lange weitergearbeitet, ne? Für die war das Synchronsprechen auch ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens.
Jo, ist schon eine traurige Nachricht mit 90 Jahren, aber lange dabei gewesen und halt vor allem für viele, ne, Japaner, die halt in den 80ern oder so aufgewachsen sind oder in den 90ern im Fernsehen geguckt haben, Doraemon geguckt haben oder so, eine bekannte Stimme gewesen. Dementsprechend haben sich dann halt auch aus der ganzen Anime- und Manga-Industrie Leute zu Wort gemeldet, als ihre Todesmeldung kam und ihr Beileid ausgedrückt. Mhm. Also das war eine Stimme, die in Japan viele, viele Leute begleitet hat. Dann kommen wir noch dazu, dass der Produzent Masayuki Osaki ein eigenes Studio gegründet hat, eine eigene Firma namens Createm 8, was ein komischer Name ist, auf jeden Fall erstmal. So irgendwas, Createm 8, also eine Zusammenmischung aus Creative und Kingdom.
Ja, und das M8 am Ende sollte vielleicht für Mate stehen, weißt du? Wie M-A-T-E.
Vielleicht.
Weil es so ausgesprochen wird. Also es ist ein bisschen unnötig kompliziert.
auf jeden Fall, er ist der Produzent. Also er hat vorher bei Sunrise gearbeitet, war Produzent bei Tiger and Bunny, bei Gintama, vor allem den letzten paar Filmen, bei Battle Spirits, bei Aikatsu. Und ja, ist da jetzt gegangen, hat sein eigenes Studio gegründet mit Createm 8 und möchte dort eben eigene Anime- und Charakterdesigns entwerfen. Also Ich schätze mal, der wird anfangs gerade wie zum Beispiel halt auch in Studio Durian, die ja jetzt Lookback gemacht haben, halt vor allem im Character Designs oder sowas für andere Serien machen. Und aber auch hat er schon angekündigt, dass sie sich am Anfang auch erstmal auf Kurzanimationsfilme konzentrieren möchten, bevor sie dann später irgendwann TV-Serien und Kinofilme machen.
Ja, ich finde es in gewisser Weise genial, weil wir gucken immer auf die Wirtschaftszahlen und es ist wirklich ein reines Glücksspiel, um als Studio überhaupt schwarze Zahlen schreiben zu können. Ne? Und ja, ist klasse.
Wir haben jetzt letzte Woche darüber gesprochen, dass das 30% des Studios nicht machen.
Ja, es ist klasse, dass trotzdem noch genug Leidenschaft da ist, dass alles wieder versuchen wollen. Ich meine, neue Studios von bekannteren Personen, das passiert bei öfters, so alle paar Monate, ne?
Ja. Ja, der hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal jetzt irgendwie eröffnet für über Creative8. Der heißt The Anime Channel with Masayuki Osaki, wo er halt PR machen möchte für seine Firma mit Gastauftritten von anderen Leuten aus der Szene. Da sicherlich halt irgendwie über Kram reden wird oder so. Ich schätze mir das so ein. Also nicht ganz so durchproduziert wie jetzt hier, dass ein. Hier der Smash Brothers Typ gemacht hat jetzt über ein paar Jahre. Mhm. Wieso komme ich gerade nicht auf den Namen? Sein letztes Video ist erst heute online gekommen. Masahiro Sakurai. Ich schätze mal, das wird nicht so durchproduziert sein, sondern halt eher lockerere Talks einfach mit dem Typen hier.
Jo, gut möglich.
Jo, dann haben wir noch die Info bekommen, jetzt in einer neuen Ausgabe, glaube ich, genau, im 35. Nee, wo haben wir die Info bekommen, wo war es? Shogakukan hat das, die haben das einfach so in der Pressemeldung bekannt gegeben, dass mittlerweile 230 Millionen Kopien von Rumiko Takahashis Werken im internationalen Umlauf sind. Stand August 2024.
Ja, ist es noch gut angewachsen, ne? Das 2017 waren es noch 200 Millionen.
Ja, sie ist nochmal ordentlich was dazugekommen. Ergibt auch Sinn. Ich meine, gerade jetzt in den letzten paar Jahren haben wir auch in Deutschland und auch in Übersee nochmal Re-Releases zum Beispiel bekommen, ne, von ihren alten Serien wie Ranma ein Halb.
Mhm.
Und jetzt bekommen wir auch die ganzen Anime-Remakes, die das sicherlich auch nochmal antreiben werden, die Sales.
Ja, Odyssey hat so da garantiert ein bisschen geholfen und Ranma wird jetzt wahrscheinlich auch helfen.
Ja, also Ranma wird gerade auch im internationalen Bereich nochmal helfen. Odyssey Yatsura, glaube ich, jetzt eher weniger. Das ist dann eher Japan. Das ist ja nicht so groß außerhalb.
Nee, ist es
abseits
nicht.
Abseits von der fantastischen britischen Synchro.
aber der Manga war schon früh überall zu erhalten. In Frankreich und England und so. Also, es ist nicht, dass es unwichtig wäre.
In Frankreich ist sowieso alles zu erhalten,
ja,
was Manga okay, angeht. Yeah. Also. Aber ja, schöne Sache, cool, geht immer noch weiter. Einfach unstoppable Rumiko Takahashi.
Jo.
Dann haben wir noch eine ganz weirde Geschichte. Und zwar ist eine 30-jährige Frau jetzt in Chiba vor Gericht, weil sie angezeigt worden ist von dem Mangaka von Ranking of Kings, von Sosuke Toka, weil sie 2022 auf Twitter defamatory, also so böswillige Aussagen über ihn gemacht haben soll. Wie halt unter anderem, dass er ein Pädophiler wäre und ein
Rechtsradikaler. Ja.
Ja, genau, ein Rechtsradikaler. Das fanden halt Tokas Anwälte nicht so geil. Kann ich verstehen, wenn sowas aus dem Nichts kommt. Und ja, dann sind sie dagegen vorgegangen halt jetzt. Und jetzt steht sie halt, wie gesagt, in der Präfektur Chiba vor Gericht. Es ist noch kein Urteil gesprochen worden. Also, was genau daraus dann kommen wird, wissen wir jetzt auch noch nicht. Ich meine, ich schätze mal schon, dass es irgendwie eine Strafe geben wird, aber jetzt auch keine allzu große für eine böse Nachrede im Internet. Und sie hat dann vor Gericht zugegeben, dass sie einfach nur, dass sie das Gefühl hatte, dass Ranking of Kings einen ihrer Lieblingsmanga, der Manga wird jetzt hier nicht erwähnt, nachmachen würde. und sie deswegen was Böses über den Mangaka gesagt hat.
Ach ja, es ist das Internet, ne? Die Sache, warum das überhaupt vor Gericht auftritt, könnte an der Beschuldigung liegen. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie es in Japan abläuft, aber zum Beispiel in Amerika ist es so, wenn du jemanden eines Verbrechen bezichtigst, dann ist das natürlich Verleumdung, ne? Und deswegen kann vor Gericht, also klar, wenn du jemanden als Pädophilen beschimpfst, weil das ja ein Verbrechen ist. Ich denke mal, das könnte hier auch daran liegen. Weil wenn du einen als Online-Rechtsradikalen bezeichnest, glaube ich, deswegen fliegst du nicht vor Gericht. Also wenn du sagst, du bist schwätzt nur rechte Politik daher.
Also, na, das Ding ist, dass die japanischen Verleumdungsgesetze schon super streng und weird sind. Weil es gibt ja, ich bin jetzt kein unbedingt großer Fan von Connor von Sea Dog, aber er hat auf jeden Fall auch da ein Video mal zugemacht, wie das funktioniert. Und im Prinzip kannst du in Japan verklagt werden für Verleumdung, wenn dir nachgewiesen werden kann, dass du das mit tatsächlich böser Absicht gesagt hast. Hm. Und die Judges sehen das sehr gerne so. Also die es geben dann meistens den Leuten, die da angeklagt werden, also von demjenigen, der sie angeklagt wurde, denen geben sie dann meistens recht. Und das ist dann halt so, also Connor hatte da ein Beispiel gebracht von jemandem, der zu einem Zahnarzt gegangen ist und mit dem Zahnarzt unzufrieden war und über Google Review eine schlechte Review geschrieben hat. Dann hat der Zahnarzt die Person angezeigt, wegen Verleumdung, und das Gericht hat dem Zahnarzt Recht gegeben, weil diese böse Review könnte ja dafür sorgen, dass weniger Leute in sein Geschäft kommen. Selbst wenn das, was der geschrieben hat, einfach dem seine Erfahrung war und selbst wenn das stimmt.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Fall, der nicht unbedingt eins zu eins das diesen Standard darstellt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sich's verschärft hat in den letzten Jahren, wo Cybermobbing und so in Japan ein bösartiges Thema wurde, gegen das man vorgehen möchte, ne?
Mhm.
Und dass man dann halt einfach den Rundumschlag macht, egal was es ist, Hauptsache, das wird abgestraft.
Ja, also es ist ganz weird.
Nee.
Und ich meine, wenn man sich schon bei was über Ranking of Kings aufregt, dann noch wenigstens die anti-südkoreanische Propaganda, die da drin ist.
Ja.
Das könnte man. Und wenn man jemanden als Pädophil beschimpft, dann noch wenigstens
wenn es erwiesen ist.
Einen gewissen anderen Mangaka, der leider immer noch ziemlich groß unterstützt wird von seinem Verlag und allen anderen Mangakas.
Ja.
Ja. Ranking of Kings, I don't know. Da sehe ich da auch die Tendenzen nicht. Das ist wirklich einfach eine Frau, die halt ein bisschen im Internet Bullshit gelabert hat.
Naja, ja. Passt schon.
Dann sind jetzt an dem Tag, wo dieser Podcast hier rauskommt, sind auf der New York Comic Con die Harvey Awards werden vergeben. Und was ja zum Vorhinein bekannt gegeben worden ist, dass Akira Toriyama, der leider in diesem Jahr verstorben ist, mit in die Hall of Fame der Harvey Awards, der Harvey Academy mit aufgenommen wird. Dieses Jahr unter anderem werden dieses Jahr auch noch aufgenommen Larry Hama zum Beispiel, was der Erfinder von G.I. Joe ist. Und in der Harvey Hall of Fame sind auch schon unter anderem, wer war das, Tezuka und Rumiko Takahashi, die da auch schon aufgenommen worden sind.
Ja, ich meine, das wird früher oder später passieren, dass Toriyama in jeder wichtigen Ruhmeshalle drinsteht, weil seine Sachen waren einfach zu groß und zu einflussreich, um das ignorieren zu können. Das geht einfach nicht. Ist halt einfach Teil der gesamten Anime- und Manga- und Comic-Geschichte, ne?
Ja, das stimmt absolut. Also einen wahnsinnigen Einfluss hat der Typ einfach gehabt. Und ja, also dass der halt da jetzt in dem Jahr, in dem er verstorben ist, aufgenommen wird, ne, es ist halt spätestens jetzt würde man das halt machen. Ich glaube, ich hätte es schöner gefunden, hätte das noch miterlebt.
Ja.
Aber ja, das ist schon verständlich, dass sie das jetzt gemacht haben. Und dann haben wir auch noch eine letzte kleine News, auf der wir das hier enden lassen können. Und zwar hat Asahi Production angekündigt, dass sie ein Business Partnership mit Studio Pierdo eingegangen sind, um für eine bessere Produktion für hochqualitative Anime zu sichern.
Hm.
Ja.
Hm, hm,
Die Chefetage von Asahi Production sagt, dass seit 2015 ungefähr 300 Anime pro Jahr produziert werden und sich die Anzahl seitdem an TV-Anime eigentlich nicht groß verändert hat, was aus meiner Wahrnehmung und ich meine ja auch in den tatsächlichen Zahlen eigentlich so nicht ganz stimmt, eher so 2018, 19, seitdem es unaufhaltsam groß ist, aber streiten wir uns jetzt nicht um ein paar Jahre.
Ja, ich glaube, der hat wirklich ein bisschen viel dazu gezählt, weil wenn wir nur Fernsehsachen zählen, glaube ich, müssten das irgendwie 200 bis 250 zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Der hat vielleicht alles dazu gezählt, was da war, ne?
Ja. Aber er meint, dass halt ein immer größerer Demand weiter da ist für Anime, dass das auch hochqualitativer Content abgeliefert wird und dass die Technologie natürlich voranschreitet und man daher zusammenarbeiten möchte in der Produktion, um weiter, um sich die Ressourcen teilen zu können, genauso wie sich auch die ZeichnerInnen teilen zu können, um an ihren Anime zu arbeiten.
Ja, ob da irgendwas in irgendeiner Art und Weise sich dazu ändert, weiß ich nicht. Das ist einfach nur das Manövrieren der größeren Strukturen, ne?
Ja, also ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass wir das groß sehen werden irgendwie. Ich meine, beide Studios können auch durchaus ja immer wieder abliefern. Beide Studios sind jetzt auch schon lange dabei und noch nicht unbedingt die kleinsten. Ich meine, ist das sich so irgendwie die Arbeitskraft zu teilen und dann mal zu sagen, hier haben wir jemanden bei uns, der kann das besonders gut und dann schicken wir den mal rüber und dann machen wir das irgendwie mal andersrum.
Ja, sowieso diese ganze Beschreibung, ne, so eine Geschäftspartnerschaft ist halt sehr, kann sehr weit gefasst werden. Was auf jeden Fall nicht passiert, dass sie irgendwie ihre Produktionshäuser zusammenlegen oder fusionieren oder sonstigen Kram, ne?
Ja.
Sondern ja, wir werden jetzt für die nächste Zukunft ein bisschen mehr zusammenarbeiten und Zusammenarbeit ist immer irgendwie in der Anime-Branche zu finden.
Das sowieso. Ich meine, wenn man sich die Credits von irgendeinem Anime mal genauer anschaut, wie viele Studionamen da dann immer wieder drin stehen. Also selbst wenn ein Anime so einem Studio im Prinzip so zugezählt wird, wie in Mappa, in Jujutsu Kaisen oder jetzt Standard dann in Science Saru, dann stehen in den Credits in der Regel immer noch so 10 andere Studios oder so, die halt bei allem Möglichen aushelfen. Schlüsselanimation, Second Key Animation, In-Betweens, Hintergründe.
Ja.
Was weiß ich.
Im Endeffekt haben die nur gesagt, wir haben es jetzt im Voraus geplant. Na gut, okay. Mach dir.
Ja. Gut. Sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Was ihr noch so von uns hören könnt, gibt's unter anderem immer mittwochs Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Ansonsten schätze ich mal, hören wir uns hier nächste Woche wieder. Da wissen wir, welcher Manga adaptiert wird von der einen Frau da.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ja. Das große Follow-up. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.